Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Den Terrorüberfällen der islamistischen Boko Haram-Sekte sind allein seit Mai 2013 in Nordnigeria 1100 Menschen zum Opfer gefallen. Und auch in Ägypten kommt es immer wieder zu gewalttätigen Anschlägen. Ein jüngstes Beispiel ist das Attentat auf eine koptische Kirche in Kairo, bei dem 5 Menschen ums Leben kamen, darunter ein 8- und ein 12-jähriges Mädchen. Dennoch werden hochrangige Vertreter der Kirche in beiden Ländern nicht müde zu betonen, dass es keine generellen religiösen Konflikte gebe. Es handle sich um die Taten einer radikalen Minderheit, unter der auch Muslime zu leiden hätten. Umso wichtiger sei daher der religiöse Dialog, damit Versöhnung zwischen den Religionen herbeigeführt werden könne und die Gesellschaft nicht gespalten werde. Und dieser Dialog steht auch heute im Zentrum unserer Sendung. Hören Sie den zweiten Teil eines Podiumsgespräches mit Erzbischof Ignatius Kaigama aus Jos in Nigeria und Monsignore Joachim Schrödel aus Kairo. Diese Runde wurde im April 2013 aufgezeichnet bei einer Veranstaltung von Kirche in Not in der Gebetsstätte Marienfried. Die Moderation besorgte Berthold Pelster.
Die Salafisten sind das, was die Wahhabiten in Saudi-Arabien sind. Also eine ganz streng nach prophetischer Weise lebende Menschen, die auch sagen, all das, was über das 7. Jahrhundert hinaus gewachsen ist, ist nicht mehr richtiger Islam. Der Islam ist nur das, was Mohammed gelebt hat. Danach ist ein Absteigen festzustellen. Also sie wollen sich orientieren an dem, was im 7. Jahrhundert Islam war. Warum werden diese Gruppen gewählt? Warum hatten die über 30% Stimmen bei den ersten Wahlen? Ganz einfach, die Menschen haben keine Perspektive in demokratischer Hinsicht gehabt. Sie kannten nichts anderes. Sie kannten aber wohl die doch soziale, sehr intensive Sorge von Moscheevereinen, die dann, wenn die Not ganz groß war, geholfen haben. Die Moscheevereine werden eben gebildet aus den strenggläubigen Muslimen, bezahlt von saudi-arabischem Geld. Es sind Milliarden von Dollars, Petrodollars, geflossen nach Ägypten, um das soziale System zu erhalten und damit gegen Mubarak zu arbeiten, vor über 2 Jahren, um zu sagen, hier, der Mubarak hat ausgedient, wir bringen euch jetzt doch eigentlich die richtige Lösung. Warum vor 2 Jahren die Islamisten gewonnen haben, wenn auch nur sozusagen mit der Hälfte der ägyptischen Stimmen, liegt auf der Hand einfach, es ist eine Alternative. Und diejenigen, die jetzt zur Wahl standen, waren diejenigen, die geholfen hatten, die wirklich was getan haben. Das muss man unumwunden zugeben. Dazu kommt das theologische Moment, alles bricht zusammen, der Westen hat ausgedient. Das Motto, Islam ist die Lösung. Also es wäre so, wenn wir Christen sagen würden, es ist egal, was die Society so macht, die Gesellschaft so macht, die Hauptsache, wir gehen ganz viel beten und 5-mal am Tag den Rosenkranz am besten und sowas, als dann wird alles gut. Es wird, glaube ich, keiner von uns tun, sondern wir sind sozial engagierte Menschen. Das ist dort eben nicht, damit der Hebel umgelegt und man ist dann plötzlich islamisch. Ich kenne eine Reihe von Menschen, also mein Schneider, der ab und zu mal was für mich macht, der war ein ganz normaler Mensch, bis er dann plötzlich sich so ein Bart hat stehen lassen und mich jetzt nicht mehr anguckt.
Sie haben schon angedeutet, dass also salafistische Gruppierungen oder auch Gruppierungen der Muslimbruderschaft sich sehr um die armen, die notleidenden Menschen gekümmert haben. Haben die Menschen vielleicht auch das Gefühl gehabt, dass die frommen Politiker vielleicht die besseren Politiker sind mit einem höheren ethischen Anspruch?
Ja, das mag schon sein, denn rückblickend auf die Umbruchssituation und dann die ersten Wahlen sieht man ja, wer dann angetreten ist als Kandidaten. Das war entweder die alte Garde, die unter Mubarak schon gedient hat, oder es waren eben Muslimbrüder, Salafisten oder ähnliche, also Gruppierungen, die sich eher so um den islamistischen Fortschritt Ägyptens gekümmert haben. Und in der Situation ist es mehr als verständlich, dass alle irgendwie gesagt haben, nee, wir wollen diese alte Garde nicht mehr. Die Christen haben allerdings natürlich dann gestanden zwischen Skylla und Charybdis, also wirklich zwischen Pest und Cholera. Wen wählen wir jetzt? Damals gab es den Ahmed Shafiq, der letzte Ministerpräsident unter Mubarak, oder dann Mursi. Also Mursi, der Repräsentant der Muslimbruderschaft, Ahmed Shafiq, der Repräsentant des alten Systems. Was soll man wählen? Und die Christen haben natürlich gesagt, Muslimbrüder, na, kann ich als Christ kann ich keinen Muslimbruder wählen. Also hat Shafiq eine große Prozentzahl abkassiert, aber eben nur 48% und keine 52% wie der andere Herr Mursi. Also muss man sich immer ins Gedächtnis reinrufen, es ist nicht so, dass die Hälfte aller Ägypter Fundamentalisten geworden sind, was ich manchmal so höre. Ja, Ägypten ist so gefährlich. Meine besten Freunde sind Muslime. Die muslimische Gesellschaft ist derzeit nicht gespalten, sondern es gibt vielleicht 10%, die wirklich dieses muslimische System haben wollen, Scharia und all das, aber die meisten sind einfach wirklich offenherzig und sagen, wir leben seit Jahrtausenden, kann man ja sagen, mit den Christen zusammen, seit anderthalb Jahrtausenden. Wir sind Brüder, wir gehören zusammen, wir wollen gemeinsam ein modernes Ägypten bauen. Die jungen Leute sowieso, die 25-Jährigen und Jünger, die sagen, was machen die jetzt? Unter Mubarak waren wir unterdrückt und durften unsere politische Meinung nicht äußern. Jetzt dürfen wir nicht mehr sagen, dass wir gar nicht freitags in die Moschee gehen, sondern einfach nur so ein bisschen Kulturmuslime sind. Was ist denn das? Wir werden jetzt wieder neu unterdrückt. Und der Hass eigentlich wird immer größer auf die religiösen Strukturen, die da aufgebaut worden sind.
Erzbischof Kaigama, die Forderung, die Scharia einzuführen, gibt es immer wieder auch in Nigeria, hat es gegeben. In einigen nördlichen Bundesstaaten ist die Scharia vor einigen Jahren eingeführt worden. Welchen Klang hat dieses Wort in Nigeria, bei den Muslimen und bei den Christen?
Nigeria has always practiced some form of Sharia. In 1999, when a new type of Sharia was introduced, it wasn't by the
In Nigeria gab es immer schon eine Art von Scharia. 1999 wurde eine neue Art von Scharia eingeführt, aber die stammte nicht von dem Islam, sondern von den Politikern. Die Menschen denken immer, dass Scharia etwas mit dem Islam zu tun hat. Aber diese Scharia, die da eingeführt worden ist, kam von den Politikern. Das war eine politische Sache und die Menschen mussten dann teilweise ihr Land verlassen. Die Geschäftsleute konnten nicht mehr da bleiben. Die Christen mussten weggehen. Es gab deswegen auch Spannungen zwischen den Christen und den Muslimen, weil ja die Christen dachten, es kommt vom Islam. Aber das war eine politische Strategie und es hat nicht funktioniert. Also auch dieser Mann, der das eingeführt hat, dieser Samfara, wird wegen Korruption angeklagt und er hat eine Jugendliche, ein junges Mädchen geheiratet. Also sowas kann man einfach nicht tun, wenn man die Scharia unterstützt oder einführen will. Die Christen, die gezwungen worden sind zu verlassen, ich meine, dass viele davon wieder zurückgekommen sind. Aber diese ganze Sache hat einfach dazu geführt, dass es Verdächtigungen gibt zwischen den Christen und den Muslimen und dass da einfach große Spannungen da sind.
It caused a lot of distrust between Christians and Muslims. It raised the level of suspicion between Christians and Muslims. And ever since then, we have been having this tension. And Sharia is one of the reasons.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute mit dem zweiten Teil einer Podiumsveranstaltung bei einem Begegnungstag von Kirche in Not in der Gebetsstätte Marienfried. Gäste waren Erzbischof Ignatius Kaigama aus Nigeria und Monsignore Joachim Schrödel aus Kairo.
Monsignore Schrödel, wie ist es mit der Scharia in Ägypten?
Ja, wir haben wahrscheinlich in Deutschland eine ganz falsche Vorstellung von Scharia. Was ist das überhaupt? Wenn wir hören Scharia, denken wir an abgehackte Hände und Ähnliches. Oder Prügelstrafe oder Steinigung und sowas. Scharia heißt der Weg oder die Rechtleitung sozusagen. Und das Scharia-Recht ist etwas, was tief gegründet ist, so wie der Erzbischof für Nigeria sagt. Das gab es schon immer. In der Verfassung ist seit 1983, wenn ich nicht irre, die Aussage im zweiten Artikel der Verfassung, Grundlage der Rechtsfindung ist das Scharia-Recht. Und Scharia-Recht heißt zum Beispiel, wie ist es mit dem Eherecht? Wer erbt was, wann? Das Scharia-Recht befasst sich mit Mietfragen, mit Kauf und Verkauf. Also lange ist es nicht nur das Strafrecht. In Ägypten ist also, wie ich sagte, das Scharia-Recht immer schon, mindestens seit 83, die Quelle der Rechtsfindung. Aber sie wird natürlich nicht im Strafrecht angewandt. Ganz konkretes Beispiel, es steht auf Konversion vom Islam zum Christentum die Todesstrafe nach Scharia-Recht, weil es ist Abfall vom wahren Glauben. Wenn Sie einen Ägypter fragen, wie sieht das bei euch aus, Religionsfreiheit, da würde jeder sagen, jeder Ägypter, glaube ich, würde sagen, also Ägypter, insofern er Muslim ist, ja natürlich gibt es bei uns die Religionsfreiheit, jeder kann das tun, er kann seine Religion wechseln. Sag ich, aber hallo, das kann ja nicht wahr sein, das geht ja nicht. Ich kenne genügend Leute, die die Religion wechseln wollen, aber Angst haben, dass sie dann umgebracht werden oder Ähnliches. Dann heißt es als Antwort, ja, weißt du, es ist eben schwierig, wenn ein Christ in einer muslimischen Gesellschaft plötzlich lebt, dann stört er die Umma oder der stört diese gemeinsame Gesellschaft. Dann muss er halt rausgehen. Also es ist eine ganz interessante Gesprächsführung, die dann immer wieder stattfindet. Wir hatten vor einem guten Monat den Erzbischof Dr. Schick bei uns in Kairo und ich habe ihn zusammengebracht mit einigen Muslimen, die genau auf diese Fragen doch eine sehr ernste und gute Antwort gegeben haben. Nur, wie sagt man als moderner Deutscher, die ticken halt anders. Die haben eine andere Auffassung davon. Sie wollen, ein Ägypter will nicht unbedingt jetzt allen Ehebrechern, alle Ehebrecherinnen steinigen oder so. Das ist nicht der Fall, sondern sie sagen, also die muslimische Mehrheit sagt auf alle Fälle, es gibt ein islamisches Recht und dieses islamische Recht hat ein Recht zu existieren. Nun haben wir seit etwa einem Jahr, weniger, eine neue Verfassung, die gar nicht so neu ist. Eine Verfassung ist mehr als das Scharia-Recht, aber da wird auch gesagt drin, dass die Grundlage, also der alte Artikel Nummer 2 von 1983 ist der gleiche geblieben. Es wurde nichts dran geändert. Es gibt also legal gesehen keine Verschärfung des Scharia-Rechts. Überhaupt nicht. Es ist nur die Frage, natürlich gibt es schon auch Ansätze von Privatpersonen oder Gruppierungen, die sagen, das reicht uns nicht. Wiederum sagen modernere Gruppierungen, das kann überhaupt da nicht sein, dieser Artikel muss völlig gestrichen sein, denn Religion und Staat sind zwei Dinge. Aber da ist das Dilemma bei uns und im Islam sowieso, der klassische Islam kann nicht anders als sagen, Staat und Religion gehören zusammen. Din und Daula sind eine Einheit. Das steht halt mal im Koran. Und jetzt Religion zur Privatsache zu erklären, das ist etwas anderes. Ich glaube, sagen zu können, dass wir als Christen durchaus, denken Sie an die zwei Schwerter im Neuen Testament, dass wir sagen können, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Aber im Islam geht es eben nicht. Das sollen wir auch dran denken. Also wenn wir hier so eine Staatskirche mal gemacht hatten und wenn uns das vorgeworfen wird, ihr habt ja auch immer und so Staat und Kirche war eine Einheit, Thron und Altar, dann war das eher eine Fehlform im Vergleich zur klassischen Lehre des Christentums. Wohingegen im Islam das Kalifat, also die Gottesherrschaft auf Erden durch einen Repräsentanten des Nachfolgers von Mohammed, die ideale Form eines Staates ist. Hier sind Dinge, wo man noch lange sehen muss, dass wir da nicht einen Dialog auf Augenhöhe machen können, also solche komischen Sachen. Wir sind da herausgefordert, auch vom Islam, der ja hier in Deutschland ist. Sie können nicht einfach sagen, okay, der Islam ist halt genauso wie evangelisch und katholisch, und dann ist es halt jetzt islamisch. Ne? Es ist was fundamental anderes. Das sollen wir sehr genau in Augenschein nehmen.
Und genau das scheint ein Problem für Nigeria zu sein, Herr Erzbischof Kaigama. Monsignore Schrödel hat gerade gesagt, Staat und Religion gehören zusammen nach islamischer Auffassung. Aber Nigeria ist jetzt ein Land, wo nur die Hälfte Muslime sind. Und diese Muslime leben in einem säkularen Staat, ein Staat, wo Religion und Staat getrennt werden. Welche Probleme ergeben sich daraus in Nigeria?
When some people talk of Islamizing the nation, they are effectively saying they don't recognize the division between state and church. But we say that division has to be there. And Nigeria is a country.
Wenn man davon spricht, dass man das Land islamisieren will, dann heißt das, dass man diese Trennung nicht akzeptieren will. In Nigeria gibt es 160 Millionen Einwohner, mehr als 400 verschiedene ethnische Gruppen. Es sind eine multikulturelle, multireligiöse Gemeinschaft in Nigeria. Und ich meine, es wäre besser, wenn man in dieser Unterschiedlichkeit zusammenarbeiten würde, um etwas Gutes aus Nigeria zu machen, anstatt alle in eine Form zu pressen. Wenn man zusammen als Menschen von Nigeria arbeitet, die Muslime oder die Christen, um die Probleme zu lösen, um ein besseres Leben zu machen, wäre das besser als zu streiten über die Religion, wer hat jetzt mehr Mitglieder, wer hat mehr Macht an der Regierung. Wir vergeuden unsere Zeit damit und es würde positiv sein, wenn wir zusammenarbeiten gegen den Hunger, gegen die Armut und gegen die Not im Land zu kämpfen, damit das Leben besser wird.
Hunger, Poverty, Sickness, all these are there. Why should we not fight them? We are busy fighting ourselves.
Herr Erzbischof, Sie sind bekannt dafür, dass Sie sehr gute Kontakte haben, auch zu den Muslimen, zur muslimischen Gemeinschaft. Finden Sie denn offene Ohren, vor allen Dingen auch offene Herzen für Ihre Anliegen der Zusammenarbeit?
Yes, we have many good Muslims, just as we have many good Christians. We have a tiny minority that is problematic. And this is why we believe.
Es gibt viele gute Muslime. Es ist nur eine kleine Minderheit, die Probleme machen. Es gibt viele, die wirklich zusammenarbeiten wollen, um positive Sachen zu machen, um das Leben besser zu machen in Nigeria. Und es gibt auch Zusammenarbeit und hoffentlich wird diese Zusammenarbeit dazu führen, dass das Gute mehr Gewicht hat als das Böse von der kleinen Minderheit. 2009 war ich mit dem Emir Waseh in Deutschland und habe überall Deutsch die verschiedenen Städte besucht. Und wir haben mitgeteilt, wie wir leben und wir arbeiten zusammen für den Frieden, für ein besseres Leben in Nigeria. Es gibt viele Menschen, die Christen und Muslime, die keine Gewalt wollen, die dieses Blutvergießen nicht wollen. Und dazu ist einfach der Dialog der einzige Ausweg, wie man das lösen kann. Es gibt keinen anderen Weg. Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, dann wären diese Polizisten und Soldaten, die da wären, hätten dann den Frieden geschaffen. Aber den Frieden kann man nicht befehlen. Den Frieden kann man nur durch Dialog herbeiführen.
All the soldiers and police on the street would have brought peace. But peace is not decreed. Peace doesn't come by the use of guns or bombs. Dialogue is the way out.
Über den christlich-muslimischen Dialog in Nigeria und Ägypten sprechen wir heute bei Weltkirche aktuell. Gäste einer Podiumsveranstaltung von Kirche in Not in der Gebetsstätte Marienfried waren Erzbischof Ignatius Kaigama aus Jos und Monsignore Joachim Schrödel, der Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken im Nahen Osten.
Monsignore Schrödel, vor einigen Jahren war das Staatsoberhaupt von Saudi-Arabien zu Besuch im Vatikan, hat Papst Benedikt besucht, König Abdullah, und er sprach davon, dass es gemeinsame Werte gebe zwischen Islam und Christentum. Was könnten denn solche gemeinsamen Werte sein? Hat er damit recht?
Ja, ich war jetzt ganz gespannt darauf, sofort das aufzunehmen, was seine Exzellenz gesagt hat, dass Dialog wirklich der einzige Weg ist. Ich möchte das erstmal wirklich in gewisser Weise bestätigen. Der Vatikan hat schon vor Jahren mal ein wichtiges Dokument rausgegeben, wo er unterschieden hat zwischen Dialog der Theologie und Dialog des Lebens. The Dialogue of Life. Ja? So, der Dialog des Lebens bedeutet, wie kann ich die Alltagsprobleme angehen? Und die haben wir zurzeit mehr als genug. Ich habe selber nicht so einen hochrangigen Freund wie einen Emir, aber immerhin einen Scheich von der Sultan Hassan Moschee. Einen jungen Scheich namens Mustafa. Und dieser junge Scheich, der ist um die 30 rum, 32, den habe ich kennengelernt als der Erzbischof, also im Vorfeld vom Besuch von Erzbischof Schick. Hat so ein Interesse dran, mit mir in Kontakt zu treten. Zunächst einmal haben wir uns immer ganz vornehm und formell angesprochen. Ein Tschech trägt auch den Titel Monsignore quasi, also Sayyidna, mein Herr. Und jetzt nennen wir uns einfach Joachim und Hassan und schreiben uns gegenseitig die E-Mails und treffen uns so oft es geht. Und in den Gesprächen, der Mann spricht auch noch sehr gut Englisch, also ich brauche mein Arabisch da nicht so zu bemühen. In den Gesprächen geht es immer darum, was ist eigentlich notwendend in unserer Zeit? Wo können wir gemeinsame Werte finden? Und die haben wir schon. Also ich denke schon, dass die drei klassischen Themen Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Ausgleich der Völker, gemeinsames Miteinander leben, dass das Dinge sind, die auch heute noch gemeinsame Lösungswege aufzeigen können. Wie kann ich die Armut bewältigen, indem die reichen Muslime und die reichen Christen das Geld zusammenlegen und was tun? Wie kann ich die Umwelt schützen, indem wir sowohl von Moscheevereinen als auch von Kirchen sagen, lass uns mal unser Stadtviertel sauber machen. Also das sind ganz, ganz praktische Dinge. Und ich bin dankbar, dass ich diesen jungen Scheich habe kennenlernen dürfen. Der ist so eine Art Kaplan an dieser Moschee Sultan Hassan in Kairo, eine der renommiertesten Moscheen übrigens, die es in Kairo gibt. Also solche Dinge kann man machen. Und dann ist es halt so, dass auf der hohen Ebene zwischen, wie Sie es gerade genannt haben, Königshaus und Vatikan, dann natürlich Freundlichkeiten ausgetauscht werden. Aber der Ansatz muss dort sein, wo man wirklich miteinander leben kann. Der Dialog des Lebens, dass ich meinen muslimischen Freund zu Weihnachten einlade und er mich einlädt zum Ramadan, zum Fastenbrechen, dass das, was in Ägypten immer schon der Fall war und auch in anderen etwas fortschrittlicheren Ländern, dass das wiederbelebt wird und dass man keine Mauern aufbaut, sondern Mauern einreißt, dass man sagt, wir haben gemeinsam Gerechtigkeit zu bewahren, die Schöpfung zu bewahren und den Frieden zu suchen. Diese Dinge, die können wir miteinander schon finden. Also man sagt manchmal in Ägypten, man kann über alles reden, nur nicht über Religion. Also speziell, ich will mich jetzt nicht darüber unterhalten, ob jetzt Jesus Gottes Sohn oder nicht Gottes Sohn war oder Abraham Vater im Glauben oder nicht Vater im Glauben. Diese eher theologischen Dinge, die muss man in gewisser Weise ausblenden, um zu den Dialogpunkten des Lebens zu kommen. Und die sind dann auch wirklich ganz wichtig und auch lösbar. Da muss man Hand in Hand gehen.
Darf ich Ihre Ausführungen so zusammenfassen, und das ist dann die letzte Frage an Sie, dass diese uralte Kirche in Ägypten, die fast 2000 Jahre alt ist, weiterhin eine wichtige Bedeutung hat für die Gesellschaft, weiterhin oder gerade jetzt in den Zeiten des Umbruchs, in den Zeiten des sogenannten arabischen Frühlings eine wichtige Rolle zu spielen hat?
Es wäre töricht, von den ägyptischen Muslimen 15 Millionen Menschen auszuklammern und zu sagen, irgendwie bringen wir euch alle nach Mittelägypten und dann könnt ihr euren eigenen Staat da errichten. Ägypter sind sowohl Christen als auch Muslime. Die beiden gehören zueinander und das weiß eigentlich jeder, wenn er nicht total vernagelt und verbohrt ist, so zu der kleinen Minderheit gehört, von der der Erzbischof auch gerade eben gesprochen hat. Ich denke, unsere Zukunft in Ägypten liegt nur in der gemeinsamen Zukunft. Es gibt keine Separation. Ich habe ganz große Freude und Hoffnung auf den neuen Patriarch, nämlich Theodros II., der dort auch Papst genannt wird, Baba, der vor wenigen Tagen erklärt hat, ich möchte gerne Franziskus besuchen, unseren neuen Papst. Das ist was ganz Neues. Also auch die Dimension der weltkirchlichen Gemeinschaft zeigen, dass wir alle Christen sind. Und das hat auch so manchen Muslim beeindruckt. Also wenn man ein ehrlicher, guter, geradliniger Christ ist, dann wird man auch im Islam, in der islamischen Gesellschaft gut geschätzt. Und ich glaube, die Situation, das wird in den nächsten Monaten sich zeigen, ist entweder gemeinsam zu lösen oder gar nicht. Ich hoffe auf das Gemeinsame.
Und die letzte Frage an Sie, Erzbischof Kai Gama. Sie vertreten eine sehr, sehr junge Kirche, die vielleicht gerade mal 100 Jahre alt ist oder wenig älter in Nigeria. Was hat so eine junge Kirche beizutragen und hineinfließen zu lassen in eine Gesellschaft wie Nigeria?
We give love, we give life. You know, we got our Catholicism from Europe. And today our seminaries are full.
Wir haben Liebe zu geben, wir haben Leben zu geben, wir haben den Glauben aus von Europa bekommen. Wir sind unsere Priesterseminare sind voll, unsere Orden sind voll von jungen Brüdern und Schwestern. Wir haben die Pflicht zu teilen. Wir haben, weil wir den Glauben von Europa bekommen haben, möchten wir etwas zurückgeben. Wir haben zwar kein Geld oder wenig Geld, aber wir haben einfach, wir glauben, dass wir etwas vom Glauben zurückgeben können. Wir haben glauben, dass der Glaube in Europa in einer Trockenheit ist. Und wir haben jetzt momentan eine Regensaison in Afrika. Wir haben viel zu geben. Wir haben viel Hilfe bekommen von Kirche in Not, Unterstützung, um Kirchen zu bauen. Diese Solidarität, diese Partnerschaft bedeutet uns sehr viel. Und wir haben viel zurückzugeben. Das heißt, wir leiden, aber mit einem Lächeln. Und wir können einfach Menschen geben, die den Glauben, einen lebendigen Glauben leben. Und dass es eine lebendige Liturgie gibt, wie hier in der Messe heute. Bei uns dauert die Messe 3 bis 4 Stunden. Und da schaut man nicht danach, wo man jetzt nachher hingeht, sondern man geht mit Freude in den Gottesdienst. Und ja, diese Freude, Freundschaft ist etwas, was sehr wichtig ist, was wir auch geben können. Die Freude, die Freundschaft ist für mich sehr wichtig in Jos, wo ich war. Ohne diese Freundschaft, ohne diese Solidarität hätte ich nicht weitermachen können. Ich wäre verzweifelt, ich hätte aufgegeben. Aber weil Sie da sind, weil wir zusammen, weil wir die Hilfe bekommen haben, deshalb machen wir weiter. Und deshalb möchten wir auch etwas zurückgeben.
Happy and joyful because you are there, because we are friends, because we are partners. So while we have a lot to give, you also have a lot to give us.
Herr Erzbischof Kai Gama, vielen Dank, dass Sie den weiten Weg von Nigeria zu uns gemacht haben, um über das Leben Ihrer sehr jungen Kirche zu berichten, über die Nöte, in der Sie leben, aber auch über die Freude, über die Hoffnung, die Sie uns vermittelt haben. Monsignore Schrödel, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie aus Ägypten gekommen sind. Auch ein Land im Umbruch, ein Land mit großen Problemen. Aber auch Sie konnten uns einige hoffnungsvolle Dinge mitteilen. Danke dafür. Ihnen hier im Saal danke fürs Kommen und für Ihr Interesse. Und Ihnen daheim bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten weitere Ausschnitte von einer Podiumsdiskussion von Kirche in Not in der Gebetsstätte Marienfried. Gäste waren Erzbischof Ignatius Kai Gama aus Jos in Nigeria und Monsignore Joachim Schrödel, der Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken für den Nahen Osten mit Sitz in Kairo. Weitere Informationen über die Lage bedrängter Christen finden Sie im Internet auf den Seiten von Kirche in Not. Schauen Sie einfach mal rein beim Bestelldienst unter www.kirche-in-not.de. Nächste Woche hören Sie dann den zweiten Teil des Gesprächs mit dem Historiker Michael Hesemann über den seligen Papst Johannes Paul II. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten und mit dabei sind. Machen Sie es gut. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.